Im späten Mittelalter schrieb der Augustinerchorherr Thomas von Kempen eine Anleitung für ein geistliches Leben. Dieses vierteilige Buch heißt Nachfolge Christi und wurde zu einem meistverbreiteten Buch der Christenheit neben der Bibel. Und das ist das heutige Thema im Rahmen der fünfteiligen Sendereihe mit Bischofsvikar Andreas Fuchs. Durch die Sendung begleitet Sie Andrea Marti. Eingangs möchte ich kurz den Inhalt der ersten Sendung zusammenfassen. Es ging darum, wie dieses Buch vor 500 Jahren entstanden ist und wieso die Literatur so stark gefragt ist. Außerdem verifiziert Bischofsvikar Andreas Fuchs, wieso die Nachfolge Christi ein Buch über die Liebe ist und inwiefern die Literatur zum Herzen respektive zum inneren Frieden führt. Abschließend machte Bischofsvikar Andreas Fuchs ein Porträt über das Leben des Augustiner Chorherrn Thomas von Kempen. Und nun sind wir heute bei der zweiten Sendung angelangt, in der es um die Grundlagen eines geistlichen Lebens geht. Nach dieser kurzen oder längeren Einführung begrüße ich Sie, Bischofsvikar Andreas Fuchs, ganz herzlich zur zweiten Sendung. Und wir sind natürlich gespannt, was die Grundlagen des geistlichen Lebens beinhaltet. Guten Tag, Bischofsvikar Andreas Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Bischofsvikar Andreas Fuchs, das Werk besteht aus vier Kapiteln. Im ersten Kapitel geht es um die Grundlagen für ein geistliches Leben und das ist das Thema der zweiten Sendung. Auf welche Grundlagen beruft sich nun Thomas von Kempen?
Eben in diesem ersten Buch, in diesem ersten Teil, der ist auch überschrieben mit Aufruf der Seele. Da geht es so darum, ja, mal so grundsätzliche Dinge zu sehen, zu vernehmen. Und es geht eigentlich, könnte man sagen, grundsätzlich so um zwei Dinge. Einerseits das Böse zu lassen und das Gute zu tun. Oder man könnte auch sagen, wir lassen die Sünde oder den Bösen, also den Teufel, um Christus nachzufolgen. Das ist so, ja, könnte man so ein bisschen sagen, das Grundlegende dieses ersten Buches, dieses ersten Teiles, dieses vierteiligen Werkes der Nachfolge Christi. Und da geht es dann auch natürlich auch um ganz konkrete Sachen. Das heißt eben, ich möchte, wie schon bei der ersten Sendung, auch das Büchlein selber vor allem zur Sprache kommen lassen. Zuerst wird einmal aufgefordert, die Eitelkeit oder die Wissbegierde zu lassen, um sich dann den ewigen Wahrheiten zu widmen. Das heißt, eben, es ist wichtig, wenn man ein geistliches Leben beginnen möchte oder vertiefen möchte, es soll nicht darum gehen, möglichst viel zu wissen. Die Nachfolge Christi sagt auch, ja gut, was nützte es dir, über die Dreieinigkeit zum Beispiel gelehrte Reden zu führen, wenn du der Demut ermangelst, ohne die du der Dreieinigkeit ferne stündest. Also das ist schon ganz im ersten Kapitel des ersten Buches. Da merkt man, es geht nicht um möglichst viel Wissen, sondern um möglichst viel Liebe, um möglichst viel Tun, um möglichst viel Sein, um mit Jesus zu sein, wirklich ganz in seiner Liebe zu sein. Und dann eben habe ich erwähnt, die Eitelkeit, die Wissbegierde lassen. Da sagt er, wer vieles weiß, will auch als Weise gelten und in aller Munde sein. Haben wir vielleicht auch schon bei anderen, aber auch bei uns selber erkannt oder erlebt, dass wenn wir etwas wissen, dann muss es dann auch schon mindestens so die halbe, wenn nicht die ganze Welt auch wissen, dass wir so gescheit sind, dass wir da etwas erkannt haben. Aber in diesem zweiten Kapitel des ersten Buches heißt es dann weiter, je umfassender und je tiefer dein Wissen ist, umso schwerer wiegt deine Verantwortung, wenn deine Heiligkeit nicht deinem Wissen entspricht? Das vergessen wir vielleicht auch ein bisschen. Eben der heilige Franz von Sales sagt das auch, bloßes Wissen macht aufgebläht. Das, was wirklich vonnöten ist, ist die Tugend, ist das gute Werk, ist die gute Gewohnheit, ist, dass man das, was man erkannt hat, auch wirklich selber tut, wirklich befolgt. Es nützt eben nichts, wenn man viele gescheite Reden führen kann, aber sich selber nicht daran hält. Und deshalb sagt dann die Nachfolge Christi auch, hinweg mit allem Wissensstolz. Willst du mit Gewinn etwas wissen und lernen, dann lass es dir angelegen sein, unbekannt und für nichts geachtet zu leben. Erkenne dich selbst ganz und gar und achte dich gering. Das ist die tiefste und wichtigste Lehre. Also eben sich bewusst sein, all das, was ich erkannt habe, das ist eine Gabe Gottes, ein Geschenk Gottes, aber er macht mir das nicht, damit ich einfach so ein bisschen gescheiter bin und mich ein bisschen an einer Erkenntnis freuen kann, sondern das erste Gebot Gottes, die Grundlage unseres Lebens oder die erste Frage des Katechismus ist ja, wozu sind wir überhaupt auf Erden, um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und so in den Himmel zu kommen. Also eben die Nachfolge Christi ist da ganz in dieser Tradition und möchte uns eben auch die wichtigsten Dinge ans Herz legen. Also es geht da nicht um Belangloses, sondern um wirklich um Wesentliches und Wichtiges unseres Lebens. Eben die Eitelkeit, die Wissbegierde lassen, um dann die ewigen Wahrheiten zu erkennen. Das ist ein paar Kapitel weiter hinten bei Kapitel 5. Dieses Kapitel spricht über die geistliche Lesung. Also eben das, was wir lesen, das, was wir erkennen. Mit welchem Geist sollen wir das tun? Einzig die Wahrheit ist es, was wir uns von den Heiligen Schriften erwarten sollen. Nicht der Prunk des Wortes. Nur in dem Geist dürfen wir jedes heilige Buch lesen, in dem es geschrieben ist. Dabei sollen wir mehr auf die Nützlichkeit sehen, als auf die Wohlgesetztheit der Rede. Mit gleichem Eifer sollen wir erbauliche und schlichte Bücher zur Hand nehmen, wie gewaltige Werke tiefgründigen Geistes. Dann, ein bisschen später, sagt er, ist es wirklich um den Fortschritt zu tun für dich, dann lies demütig, bescheiden und getreuen Sinnes und verzichte stets auf den Schein der Gelehrsamkeit. Also eben die Demut, wir sollen demütig werden, demütig sein, demütig auch in diesem Wissen, in dieser Erkenntnis. Die Demut möchte sich immer verbergen. Möchte verborgen sein, möchte von den Menschen nicht erkannt werden. Demütige Menschen verbergen sich. Warum? Weil sie durch die Demut erkannt haben, dass das, was sie haben und sind, alles Gabe Gottes ist. Und weil sie sehr wohl wissen, dass die Menschen sie wegen dieser Gaben Gottes loben könnten und ihnen selber diese Gaben zuschreiben könnten, obwohl eben es Gaben Gottes sind. Deshalb möchten sie sich verbergen. Die wahren, echten Heiligen wollten nicht groß sein vor der Welt, wollten von der Welt auch nicht erkannt werden. Der heilige Philipp Neri zum Beispiel hat ja alles gemacht, damit die Menschen nicht dachten, dass er ein Heiliger sei. Und hat da auch zum Beispiel einen Betrunkenen gespielt und so weiter. Nur sein Schauspieltalent war offenbar nicht so gut wie seine Heiligkeit. Und so haben die Leute dann eben gemerkt, dass es nur spielt. Und umso mehr haben sie gesagt, siehst du, wie heilig er ist, er möchte nicht als heilig gelten, obwohl es wirklich ist. Bei uns hingegen ist leider meistens das umgekehrte der Fall. Wir sind es nicht und wollen aber doch als Heilige gelten. Und das sollte uns auch aufmerksam machen darauf, dass mit wahrer Demut nicht viel zu tun hat. Denn wahre Demut ist sich eben bewusst, was man wirklich ist, nämlich nichts vor Gott oder dass man aus sich selber nichts kann, nichts vermag, ohne mich könnte nichts tun und deshalb ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Nun eben, das ist das eine, die wahre Erkenntnis, dann auch etwas, das immer wieder mal so ein bisschen auch vorkommt, vor allem in diesem ersten Teil der Nachfolge Christi, die allzu große Vertraulichkeit mit Menschen zu lassen, das heißt die Stille zu lieben, das Schwatzen lassen, das Schweigen lieben. Das kommt im 8., im 10. und im 20. Kapitel dieses ersten Buches vor. Da heißt es zum Beispiel eben bei 1,8, das überschrieben ist, allzu große Vertraulichkeit soll man meiden. Nicht jedem Menschen öffne dein Herz, doch mit einem weisen und gottesfürchtigen Manne besprich deine Not. Mit jungen und fremden Leuten lass dich wenig ein, schmeichle nicht den Reichen und mit den Großen der Erde hab wenig zu schaffen. Doch suche Umgang mit Demütigen und Einfältigen, gottesfürchtigen und gesitteten Menschen. Also die Heilige Schrift sagt auch, schlechte Gesellschaft verdirbt die Sitten. Aber es ist natürlich klar, gute Gesellschaft baut die Sitten auch auf. Deshalb soll man Umgang pflegen mit demütigen, einfältigen, eben heiligmäßigen Menschen. Aber es ist auch sehr schön, wie es heißt, Liebe freilich müssen wir allen schenken, doch Vertraulichkeit ist vom Übel. Also man kann sich nicht einfach so verstecken, verbergen, dass man den Leuten aus dem Weg geht. Das möchte die Nachfolge Christi auch wieder nicht. Also eben sich aber immer bewusst sein, das Büchlein ist in erster Linie zuerst einmal für Mönche geschrieben worden. Eben man muss das, wenn man in der Welt lebt, auch dann auf die eigene Situation konkret anwenden. Und eben, das ist das eine Kapitel, dann das andere, das 10., wo es um das Schweigen geht, etwas sehr Wichtiges, nicht nur bei Exerzitien, wo Stillschweigen gepflegt wird, sondern sollte eigentlich auch im Alltag in gewisser Weise weitergehen. Dieses Kapitel ist auch überschrieben mit Meide übermäßiges Reden. Und da heißt es unter anderem, halte dich fern von dem lauten Getriebe der Menschen, so gut du kannst. Denn es ist gar hinderlich für das geistliche Leben, sich an weltliche Dinge zu verlieren. Und dann heißt es auch, warum reden wir denn so gerne und schwatzen aneinander hin, wenn wir doch so selten ohne Befleckung des Gewissens zum Schweigen zurückkehren? Nur deshalb, weil wir von uns gegenseitig Trost und Erleichterung suchen, indem wir einander unser von vielerlei Gedanken bedrängtes Herz ausschütten. Und gar viel wollen wir darüber reden und nachdenken, was uns sehr am Herzen liegt oder was unseren Sinnen zuwider ist. Aber ach, eitel und fruchtlos ist oft all dies. Denn ein solch äußerer Trost ist kein geringer Schaden für den inneren, von Gott kommenden Trost. So müssen wir also wachen und beten, dass uns die Zeit nicht müßig entschwinde. Ist es erlaubt und nützlich zu reden, dann sprich, was der Erbauung dient. Also eben, er sagt nicht, sprich überhaupt nichts mehr, sondern wenn es gut ist zu sprechen, dann sprich, was der Erbauung dient. So wie auch der Jakobusbrief sagt, dass über unsere Lippen kein böses Wort kommt, sondern nur ein gutes, das den, der es hört, aufbaut, dem, dass es ihm nützt, dass es ihm nützlich ist. Das sollen wir sehr wohl tun. Es geht also nicht in erster Linie um die Anzahl der Worte, sondern es geht darum, ob sie nützlich sind, ob sie sinnvoll sind, ob es bloßes Geschwätz ist oder ob es wirklich gute Worte sind, die den anderen helfen. Und dann gibt es eben noch ein weiteres Kapitel, das Kapitel 20, von der Liebe zur Einsamkeit und zum Schweigen. Und eben nur schon, dass in diesem ersten Teil, das lediglich 25 Kapitel umfasst, dann zwei, drei Kapiteln über das Schweigen, über das Schwatzen die Rede ist, sieht man auch, das muss ja schon auch nicht ganz belanglos sein, beziehungsweise ist wichtig. Und da heißt es, nimm dir die rechte Zeit, um dir selbst zu gehören und versenke dich oft in Gottes Gnadenfülle. Alle irdische Neugier lass von dir fallen und lies lieber, was dich zerknirscht, als was dich unterhält. Sobald du dich aller unnützen Rede und jeder leeren Geschäftigkeit enthältst und dein Ohr allem der Neugier dienenden Geschwätz verschließt, wird dir die rechte Zeit genug bleiben, um dich heiligen Gedanken widmen zu können. Also es geht darum, eben das belanglose Geschwätz abzustellen, um wirklich Gutes zu hören. Wem es also wirklich darum geht, ein innerlicher, geistiger Mensch zu werden, der muss mit Jesus der großen Menge aus dem Wege gehen. Keiner tritt sicher in die Öffentlichkeit, der nicht die Verborgenheit liebt. Keiner redet ohne Fehler, der nicht auch gerne schweigt. Das ist sehr interessant. Wir müssen schweigen, um richtig reden zu können. Wenn da die ganze Zeit so ein Wasserfall aus unserem Mund hervorgeht, ja, dann ist eben die Gefahr groß, dass da nicht immer das Gute herauskommt. Deshalb heißt es auch, verlangst du nach einem zerknirschten Herzen, dann geh in dein Kämmerlein und verschließe dich dem lauten Treiben der Welt, wie geschrieben steht. In euren Kammern sollt ihr zerknirscht sein. In der Zelle wirst du finden, was du draußen immer wieder verlierst. Bewachst du sie gut, dann bringt sie dir Segen. Bewachst du sie schlecht, dann wird sie zum Fluch. Und die Zelle, sicher eben beim einem Mönch ist die wirkliche Zelle gemeint. Wir könnten sagen, es ist aber eben auch so das Kämmerlein unseres Herzens. Also unser Herz soll gesammelt sein. Unser Herz soll ein Heiligtum sein, in dem Jesus lebt und wirkt und in dem wir Zwiesprache mit Jesus halten. Das ist eben auch sehr wichtig, in unserem Herzen so ein Heiligtum zu bilden. Und dann noch ein letztes Mal für das erste, für diese grundlegenden Dinge, das Kapitel 21. Da ist auch etwas, das immer wieder einmal vorkommt, nicht nur hier, sondern etwas, das ich glaube auch heute sehr wichtig ist, zu allen Zeiten, aber auch gerade heute. Da heißt es eben von der Zerknirschung des Herzens. Und da steht, weißt du von den Menschen zu lassen, dann werden sie dich gewiss in deinem Tun nicht stören. Jetzt kommt der wesentliche Satz. Kümmere dich nicht um die Angelegenheiten anderer und halte dich fern von dem, was die Oberen angeht. Ein kleiner Satz mit großer Bedeutung. Wie viele Male sprechen wir über die Dinge, von denen wir eigentlich sagen müssten oder uns fragen oder uns selber sagen müssten, was geht mich das an? Und die Antwort wäre stets nichts. Deshalb kommt das auch immer wieder einmal in der Nachfolge Christi vor, dieser Aufruf, weil das eben enorm wichtig ist. Wenn mich etwas nicht betrifft, oder eben ich muss mich fragen, ja gut, betrifft das mich jetzt wirklich? Geht mich das wirklich etwas an? Sicher, also die erste Antwort ist ja klar, es muss mich interessieren und ich muss auch etwas dazu sagen haben, aber es kann schon sein, dass ich Verantwortung für etwas trage und dann muss ich mir wirklich Gedanken darüber machen und dann muss ich schauen, dass ich das in großer Weisheit auch richtig ordne. Aber ich glaube, in den meisten Fällen müsste man sagen, eigentlich geht das mich nichts an. Eigentlich ist das nicht meine Angelegenheit. Eigentlich ist das nicht mein Problem. Und es ist nicht nötig, dass ich auch noch meinen Kommentar dazu abgebe. Eben, kümmere dich nicht um die Angelegenheiten anderer. Und das Heil der anderen, ja, sehr wohl. Im Gebet und im Opfer und im guten Vorbild und wenn es möglich ist, je nachdem auch durch ein gutes Wort, aber eben um die Angelegenheiten anderer, um das verkehrte Tun der anderen, sollen wir uns nicht kümmern, sagt die Nachfolge Christi und ich glaube, das ist sehr gut, wenn wir das wirklich auch beherzigen.
Wir sind zurück in der Sendung mit Bischofsvikar Andreas Fuchs. Es geht um die Nachfolge Christi von Thomas von Kempen. Es ist eine fünfteilige Sendereihe. Heute sind wir beim zweiten Beitrag angelangt und es geht hier um die geistlichen Grundlagen. Vor der Pause haben wir viel gehört und zwar über das Sprechen und Schweigen. Und Thomas von Kempen sagt, wir müssen schweigen, um richtig reden zu können, damit das Gute aus dem Munde gesprochen wird. Und nun sind wir gespannt auf die weiteren Gedanken von Bischofsvikar Andreas Fuchs.
Ja, ich möchte vor allem so zwei weitere Rosinen da aus diesem ersten Teil herauspicken, nämlich das 13. Kapitel, da geht es um die Versuchungen. Wer ein geistliches Leben beginnen möchte, wird garantiert darauf stoßen, die Versuchungen. Eine Versuchung ist etwas, das uns zum Bösen verleiten möchte. Ist ein Vorschlag, könnte man auch sagen, eine Einladung zur Sünde. Wenn wir die Einladung nicht annehmen, sündigen wir nicht. Aber es ist wichtig, die Einladung wirklich nicht anzunehmen. Nicht so eben ja zu nein zu sagen, aber dann doch ja zu meinen im Herzen. Und eben dieses Kapitel spricht einfach ganz allgemein auch vom Widerstand gegen die Versuchungen, was die Versuchung ist und wie man so dagegen kämpft. Da heißt es sehr eben weise sehr aus der Erfahrung, solange wir auf Erden leben, werden wir nicht ohne die Bitterkeit der Versuchung sein können. Also das ist eine Tatsache. Das heißt, wenn man der Versuchung nachgibt und in der Sünde lebt, viele Menschen sagen dann, ich weiß gar nicht, was du hast, ich habe keine Versuchungen. Ja gut, das wäre ein sehr schlechtes Zeichen. Denn die Heiligen sagen, ja gut, der Teufel gibt denen, die ihm schon gehören, keine Versuchungen bei Leben. Das würde sie ja vielleicht noch beunruhigen und die würden denken, dass dann etwas nicht stimmt. Also wenn wir Versuchungen haben, dann ist das ein gutes Zeichen. Und dann heißt es weiter, dann der Nachfolger Christi, deshalb sollte ein jeder in Sorge sein wegen seiner Versuchungen und wachsam bleiben im Gebet, auf dass der Teufel keine Möglichkeit finde zum Betrug. Denn der Böse schläft ja nie, sondern er geht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann, so mühsam die Versuchungen sind, sagt die Nachfolge Christi, haben sie doch auch ihr Gutes. Es gibt Versuchungen, die uns oft sehr nützlich sind, seien sie noch so lästig und beschwerlich. Solche erniedrigen den Menschen, läutern ihn und erziehen ihn schließlich. Wir werden uns in der Versuchung bewusst, wie schwach und hinfällig wir sind, dass wir, wie wir vorhin auch gesehen haben, nichts von uns aus tun können. Und dann sagt die Nachfolge Christi weiter, solange der Mensch lebt, entbehrt er nie gänzlich der Versuchung, weil der Versucher in ihm selbst ist, seitdem der Mensch aus Begehrlichkeit geboren war. Das heißt, das Mühsame der Versuchung ist, dass das Kampffeld, das Schlachtfeld ist in uns. Durch die Erbsünde sind wir verdorben worden, ist unsere menschliche Natur, unser Menschsein getroffen worden. Die Seelenkräfte der Vernunft und des Willens sind verletzt worden, getrübt worden, geschwächt worden. Die Vernunft ist da, um die Wahrheit zu erkennen, und der Wille ist da, um das Gute zu tun. Die Wahrheit und das Gute sind so die Bestandteile, die Komponenten der Liebe. Denn Liebe bedeutet Gutes wollen. Und ich muss das Gute erkennen und es dann auch tun. Und eben, da sind wir schwach und da haben wir viele Versuchungen, dass wir einem Irrtum nachgeben. Der Teufel ist der Lügner von Anbeginn. Er stellt die Lüge als Wahrheit und die Wahrheit als Lüge dar. Er vertauscht das. Und das Gute als Böses und das Böse als Gutes. Und gerade wenn wir in der heutigen Zeit schauen, wie viele Menschen verwirrt sind, diese Versuchung nachgegeben haben. Eben, aber dieser Kampf, das Gute zu und die Wahrheit zu erkennen und zu tun, das geschieht in uns. Und die Nachfolge Christi sagt dann auch, die Flucht allein verhilft uns nicht zum Sieg. Sie ist unbedingt nötig. Das ist grundlegend. Aber sie allein verhilft uns nicht zum Sieg. Aber Geduld und echte Demut erheben uns über alle Feinde. Eben die Demut, Jesus, du musst mir helfen. Die echte Demut beginnt sofort zu beten, weil sie sich bewusst ist, ich bin schwächer als der Versucher, weil der Versucher ein gefallener Engel ist und ich bin nur ein bloßes Geschöpf. Aber die echte Demut sagt mir auch, mit Jesus, mit dem Sohn Gottes, wird der Versucher in die Flucht geschlagen. Der vertreibt ihn. Er, Jesus, besiegt die Versuchungen in mir. Und wichtig auch, wir merken auch, wie sehr dieses kleine Büchlein der Nachfolge Christi uns da im Alltag auch helfen kann, wer den Versuchungen nur äußerlich aus dem Wege geht, ohne die Wurzel auszureißen, wird keinen Fortschritt machen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel zu sehr Essen und Trinken und den Genuss liebe, wenn ich so die Schwarzwälder Torte nur äußerlich in den Kühlschrank stelle, aus den Augen, aus dem Sinn, aber mein Herz immer noch bei der Schwarzwälder Torte habe,
dann werde ich früher oder später eben wieder zur Schwarzwälder Torte zurückkehren. Und deshalb ist es nötig, eben nicht nur äußerlich den Versuchungen aus dem Weg zu gehen, sondern sie samt ihrer Wurzel aus dem Herzen zu reißen. Denn dann können wir wirklich siegreich sein. Und dann sagt die Nachfolge Christi weiter, ein wankelmütiges Herz und mangelndes Gottvertrauen, das ist der Urquell aller teuflischen Versuchungen. Eben ein wankelmütiges Herz, ein Herz, das schwankend ist, ein Herz, das hin und her wankt. Soll ich nicht? Soll ich jetzt diese Schwarzwälder Torte essen oder nicht? Soll ich sündigen oder nicht? Oder wie weit kann ich gehen, dass ich Gott nicht beleidige, aber dennoch ein bisschen Genuss habe? Das ist dieses wankelmütige Herz. Und so kann man nicht ein gutes geistliches Leben führen. Deshalb Aufruf der Seele, sich zu entscheiden, wirklich für Gott zu entscheiden. Dann auch eben das Gute der Versuchung ist auch, wir wissen oft nicht, was wir vermögen, doch die Versuchung enthüllt es, wie es um uns steht. Also eben wo unser Herz wirklich ist, ob unser Herz an Jesus hängt oder an der Schwarzwälder Torte, also am Genuss der Sünde. Dann indes, besonders dann sei auf der Hut, wenn der Versucher sich erst naht. Denn da kannst du den Feind noch leichter bezwingen, wenn jeglicher Zugang zur Seele ihm verwehrt wird und wenn du ihn zum Kampfe stellst, noch bevor er die Schwelle betritt und sobald du sein Nahen gewahrst. Also das ist das Wachen, das Meiden der Gelegenheiten. Ich muss eben das Herz, die Tür meines Herzens gut verschlossen halten. Und eben nicht nur die Tür, sondern auch alle Seitenfenster und am besten auch noch den Kamin und so. Also eben, ich muss wirklich nicht dem Teufel keinen Spaltbreit Einlass gewähren, weil ihm genügt ein Spaltbreit. Und wenn er mal den Fuß drin hat, dann wird es nachher schwierig. Und deshalb ist dann auch sehr schön, wie es hier heißt, so hat auch einmal ein Dichter gesagt, den Anfängen biete die Stirn, zu spät wird der Heiltrank bereitet, wenn durch langen Verzug das Übel mächtig geworden ist. Also nicht in den Gelegenheiten zur Sünde verweilen. Also eben sich nicht vor diese Schwarzwälder Torte hinsetzen. Dann kann man schon noch entschieden, entschlossen sein, ich werde die nicht essen. Aber wenn ich die immer schmecke, wenn ich die rieche, wenn ich die sehe, dann läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ja, eben so geht's nicht. Ich muss das wirklich entfernen. Eben, denn zuerst tritt nur ein einfacher Gedanke heran an den Geist. Dann eine lebhafte Einbildung. Und später regen sich Lust und böse Begierde und am Schluss folgt ein Ja. Eben sicher, die Sünde liegt im Ja, in der Zustimmung zu dieser Einladung, zu dieser Versuchung, zu dieser Einladung zur Sünde. Aber eben, ich muss am Beginn, bei der Gelegenheit, beim einfachen Gedanken, bei einem Gedanken, bei einer Erinnerung, bei etwas, das sich mir in der Fantasie zeigt, da muss ich hart ansetzen, da muss ich Gewalt anwenden gegen mich selber, damit ich die Versuchungen wirklich überwinden kann. Und dann heißt es auch später, so dürfen wir also nicht verzweifeln, wenn wir in Versuchung fallen, sondern wir müssen dann umso insbrünstiger zu Gott beten. Also Gebet und Wachsamkeit, das sind die beiden Mittel, die Jesus sagt, die hier in der Nachfolge Christi im 13. Kapitel auch besprochen werden. Eben Wachsamkeit, die Gelegenheiten wirklich meiden und das Gebet wirklich inbrünstig zu Jesus bitten, innig Jesus um Hilfe bitten, damit er einem rettet. In der Bedrängnis der Versuchung wird der Mensch geprüft, wie weit er fortgeschritten ist. Es ist keine große Kunst, Gott glühend zu verehren, solange uns kein Leid bedrückt. Verhalten wir uns aber standhaft in der Zeit der Not, dann können wir annehmen, bedeutend im Innen gewachsen zu sein. Also die Versuchung Er dient auch dazu, in der Liebe zu Gott zu wachsen. Denn wenn wir die Wahl haben, entweder Schwarzwälder-Torte oder Jesus, entweder Sünde und Versucher, der dahinter steht, der Teufel oder Jesus, dann, eben, wenn wir, da haben wir etwas Konkretes, wo wir sagen können, schau, Jesus, ich verzichte auf diese Schwarzwälder-Torte aus Liebe zu dir. Ich wähle dich. Ebenso wie bei der Ehe. Ich wähle dich. Ich möchte ganz für dich da sein. Ich möchte mich dir ganz schenken. Also das ist das eine, eben diese Versuchung. Und dann noch das andere, das Jetzt. Es gibt zwei Kapitel, die Kapitel 23 und 24, wo dieses kleine Wort sehr häufig vorkommt. Wo eben, deshalb ist da eigentlich, könnte man sagen, so ein dringender Aufruf der Seele, eben jetzt musst du ernst machen. Es sind sehr schöne Kapitel, die würden sich auch gut für die persönliche Betrachtung eignen. Also eben das 23. Kapitel ist vom Gedanken an den Tod und das 24. das Gericht und die Sündenstrafen. Eben im Hinblick darauf, dass unser Leben beschränkt ist, müssen wir sagen, ja gut, jetzt ist die Zeit, Jesus zu dienen. Jetzt ist die Zeit, wirklich ernst zu machen. Jetzt soll ich Jesus lieben, um dann nachher wirklich in den Himmel zu kommen. Und so heißt es eben auch, lieber die Sünde meiden als den Tod fürchten. Bist du heute nicht gerüstet, wie solltest du es morgen sein? Und dann aus dieser Überlegung dann der Aufruf, besser jetzt bei Zeiten vorgesorgt und eine gute Tat vorausgesandt, als auf Menschenhilfe gebaut. Trägst du heute keine Sorge für dich selbst, wer soll in Zukunft für dich sorgen? Jetzt ist eine kostbare Zeit. Jetzt sind die Tage des Heils. Jetzt ist die Zeit gnadenreichen Empfangens. Wie traurig, dass du dieses Jetzt nicht besser zu nützen weißt, wo du dir so das ewige Leben verdienen könntest. Eben jetzt lerne der Welt abzusterben, auf dass du im Sterben mit Christus zu leben beginnst. Jetzt lerne alles geringschätzen, auf dass du dann frei von jeder Fessel zu Christus eilen kannst. Jetzt geißle deinen Leib mit der Zuchtrute der Buße, dass du dich dann untrüglicher Hoffnung zu erfreuen vermagst. Auf, mein Freund, jetzt tu, was du kannst. Jetzt, solange du Zeit hast, sammle dir unvergängliche Schätze. Jetzt erwirb dir Freunde. Also das ist im 23. Kapitel und im 24. geht es dann eben sehr schön weiter. Jetzt bringt deine Mühe noch Früchte. Jetzt noch finden deine Tränen Gnaden und deine Seufzer ein offenes Herz. Jetzt haben deine Schmerzen noch die Kraft der Sühne und der Reinigung. Eben, und dann ein bisschen später geht es dann nochmals weiter, eben nochmaliger Aufruf. Jetzt also erlerne Geduld im Kleinen, damit du einstens das schwere Joch abzuschütteln vermagst. Hier erprobe zunächst, was du später vermagst. Wenn du jetzt so wenig aushalten kannst, wie sollst du da ewiger Pein gewachsen sein? Wenn dich jetzt schon ein geringes Leid ungeduldig macht, was wird dann die Hölle erst für dich sein? Schaue, stehen dir wirklich nicht beide Freuden zu. Hier die Lust der Welt und dort die Erhöhung mit Christus. Und eben weil das so ist, deshalb soll man sich jetzt entscheiden und eben sich vor allem jetzt entscheiden, Jesus nachzufolgen, alles zu lassen, das Böse, die Sünde zu lassen, um ganz Jesus zu gehören. Das möchte die Nachfolge Christi im ganzen Büchlein, aber ganz besonders auch im ersten Teil des vierteiligen Werkes ans Herz legen.
Sehr schön, jetzt haben wir sehr viel gehört, was wir tun sollten, auch einige Empfehlungen. Aber was empfehlen Sie, Bischof Vikar Andreas Fuchs, dass man diese Grundlagen im Alltag einhalten kann? Und was hilft, dass man die Fehlhaltungen unterbinden kann? Und wir, die nicht Mönche sind, obwohl die Schrift eigentlich an Mönche gerichtet ist, wir, die im weltlichen Leben stehen.
Also eine große Hilfe ist die tägliche Betrachtung des Wortes Gottes. Warum ist das so eine große Hilfe? Eben, hier wird sie auch angetönt, angesprochen, eigentlich da mit der geistlichen Lesung. Aber die Betrachtung ist noch ein bisschen mehr als einfach nur lesen und fertig, sondern die Betrachtung heißt, man hält sich den Spiegel des Wortes Gottes vor die Augen, so wie man sich sonst einen Spiegel vor Augen hält. Also so im sonstigen Spiegel schaut man, wie der Leib aussieht. Im Spiegel des Wortes Gottes schaut man, wie die Seele, wie mein Herz aussieht, wie es um meine Liebe bestellt ist. Also das ist so, man nimmt sich 10 Minuten, Viertelstunde oder die einen Heiligen sagen auch eine halbe Stunde, eine Stunde oder sogar eine Stunde am Morgen, eine Stunde am Abend. Also das wird immer und immer wieder von den Heiligen, von den Päpsten auch empfohlen, diese Betrachtung, das im Herzen zu erwägen, also zu schauen, eben sich das Wort Gottes, also die Heilige Schrift, eben das Büchlein der Nachfolge Christi, den Katechismus, die Philothea oder sonst ein anderes gutes Werk der Heiligen oder eines geistlichen Lehrers, eben das zu betrachten, das durchzukauen, das im Gebet zu erwägen, Jesus zu fragen, ja, wie steht es um mich, Jesus, wie siehst du mein Leben, oder eben zu vergleichen, das ist das, was Jesus mir sagt, was Jesus von mir möchte, und so sieht es in meinem Leben wirklich aus, und da ist je nachdem ein großer Unterschied. Eben, da kann ich eigentlich merken, wie es um mich steht. Wo ist meine Liebe? Ist meine Liebe bei der Schwarzwälder Torte oder wirklich bei Jesus? Und wenn sie bei der Schwarzwälder Torte sein sollte, dann soll ich nicht verzweifeln, sondern Jesus bitten, gut, ich möchte das eben schön an den Ort stellen, wo sie hingehört, und da eben die Liebe zur Schwarzwälder Torte kleiner werden lassen oder dass sie ganz vergeht, um meine ganze Liebe dir, Jesus, zu schenken. Also das ist eines der besten Mittel, um geistlich zu wachsen, um zu merken, was möchte Jesus heute jetzt für diesen Tag. Eine andere weitere große Hilfe ist die geistliche Begleitung, die einem dann eben auch, wenn man etwas erkannt hat, auch bestätigen kann, ja, das hast du wirklich gut erkannt, eben ein Ratschlag eines anderen Menschen ist auch schon in ganz weltlichen Dingen immer gut, dass man auch noch andere um Rat fragt, weise Menschen um Rat fragt, und im geistlichen Leben erst recht, einem auch Mut machen, wenn man eben nicht mehr möchte und denkt, ja, es ist Katastrophe um mich, es hat eh keinen Wert, also eben so der geistliche Begleiter unterstützt einem, hilft einem, bestärkt einem, macht einem Mut, korrigiert einem vielleicht auch und ermahnt einem, dass man jetzt eben wirklich ernst machen soll und so weiter.
Möchten Sie noch etwas ergänzen zu den geistlichen Grundlagen, Bischof Sikar Andreas Fuchs?
Ja, ich glaube, so das Wichtigste haben wir gesagt. Sicher, es gäbe immer unendlich viel zu sagen, aber man muss sich auch in der Rede einschränken, wie wir heute ja gesehen haben in der Nachfolge Christi. Sonst kann dann auch zu viel aufs Mal sein.
Herzlichen Dank für diese schönen Gedanken zum Thema geistliche Grundlagen von Thomas von Kempen, Nachfolge Christi. Und wir haben sehr vieles gehört, das wir im Alltag umsetzen können. Und dafür dankt Ihnen Radio Gloria und wünscht Ihnen einfach reichen Gottessegen. Und möge es uns allen gelingen, dass wir zwischendurch mal schweigen dürfen, damit wir danach richtig sprechen können und das Gute aus unserem Mund gesprochen wird. Herzlichen Dank, Bischof Zwickar Andreas Fuchs, und wir freuen uns auf die dritte Sendung. Und abschließend darf ich Sie noch um Ihren priesterlichen Segen erbitten, Bischof Zwickar Andreas Fuchs.
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, segne und begleite euch auf all euren Wegen der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Das war die Sendung mit Bischofsvikar Andreas Fuchs. Er sprach zum Thema Nachfolge Christi von Thomas von Kempen. Heute waren wir bei der zweiten Sendung. Es ging um die geistlichen Grundlagen. Es ist eine fünfteilige Sendereihe. Sie können auch am Schluss der fünf Beiträge eine CD im Studio bestellen im Waldeck. Oder Sie können die Sendung nachhören unter www.radiogloria.ch Podcast. Oder Sie können, wie gesagt, eine CD bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, wünsche Ihnen reichen Gottes Segen und mögen Sie motiviert sein, einmal in das Buch reinzuschauen, damit Sie auch im geistlichen Leben wachsen können. Reichen Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.